Kleiderladen vorbeikomme. Und was sehe ich dort? Den Mantel, den ich mir schon immer wünsche, den, den du mir nicht zum Geburtstag geschenkt hast, der ist abgesetzt auf 50%. Auf 50%. Ich kann nicht können Nein sagen, natürlich. Und die passenden Schuhe habe ich auch noch gerade dazu gekauft. Die waren extrem billig. Und noch ein bisschen Parfüm und so. Und ja, genau. Bist nicht böse, oder? Weil, muss einfach so sein, wir haben 50% gespart. Weil gekauft hätte ich ihn ja sowieso eines Tages, das wissen wir beide. Ja. Hey, du sagst ja gar nicht. Gar nicht. Was ist auch los? Sag doch etwas.
Es ist aus. Alles ist vorbei. Es ist aus.
Also wenn das ein komischer Witz sein, kann ich gar nicht lachen.
Ich meine es todernst.
Was ist aus? Was?
Das Leben. Es ist vorbei.
Du machst mir Angst. Sag doch, was los ist.
Mein Job. Ich habe meinen Job verloren.
Was? Sie haben dich entlassen?
Schrott, ja. Entlassen. Gekündigt haben sie mir.
Oh nein, oh Gott, es tut mir so leid.
Nein, lass mich sein. Ich wollte einfach nur da sitzen. Nicht müssen reden, nicht müssen denken.
Ich hätte den Mantel nicht verkaufen.
Der Mantel. Ist das dein einziges Problem? Typisch, Frau. Der Mantel, überleg doch mal. Wie sollen wir unser Auto abzahlen? Die Hypothek. Die Hypothek, du meine Güte. Wir hätten niemals dürfen bauen. Das elende Haus bringt uns ins Grab.
Bitte, red nicht so. Also, wir finden schon irgendwie eine Lösung.
Es gibt keine Lösung. Die ganze Wirtschaft geht den Bach ab. Und du glaubst wirklich nicht, dass einer so blöd ist und ein Investmentbanker wie mich noch wird einstellen. Das kann ich gerade vergessen. Und wir können unsere 7 Sachen packen und den Platz unter der Brücke suchen.
Also, ich würde gerne einen Vorschlag machen, aber sag bitte nicht gerade sofort Nein.
Ja, sicher. Willst du wieder vorschlagen, dass du mehr anfängst an zu arbeiten? Also, ich meine, noch mehr als du jetzt schon tust. Kannst du gerade vergessen. Kommt nicht in Frage. Ich bin der Mann, ich sorge für die Familie. Und überhaupt, mit deinem Sekretärinnenlohn können wir das Haus auch nicht abzahlen. Nicht für ungut.
Also, Bürokauffrau bitte, ja, nicht Sekretärin. Gut. Aber lass zuerst mal zu. Ich habe einen anderen Vorschlag. Wie wäre es, wenn... Also, du könntest ja... also, wir könnten ja probieren, zu beten.
Gott? Ach, du und deine religiöse Anwandlung. Ist das eine Idee wieder vom Pfarrer? Oder besser gesagt, von deinem neuen besten Freund?
Also, weißt du, wir könnten es ja einfach probieren. Schade kann es ja nicht.
Also, ich sage dir jetzt mal etwas. Der da oben. Also angenommen, es gibt ihn wirklich. Der kümmert sich angeblich um die wirklich wichtigen Sachen. Wie die Rettung der Menschheit, Kampf gegen das Böse. Das absorbiert ihn total. Der muss Prioritäten setzen. Was kümmert es ihn, wenn irgendjemand irgendwo irgendwie seinen Job verliert?
Ja, also, der Pfarrer hat erst gerade gesagt, dass Gott sich um jeden Einzelnen kümmert.
Ja. Du bist ja wie ein Sonntagsschulkind. Plapper ist alles noch. Mal angenommen, Gott kümmert sich wirklich um jeden. Wieso soll er sich ausgerechnet um uns kümmern? Ausgerechnet um mich, um einen Banker? Ich kenne ja die Bibel nicht wirklich gut. Aber dass Gott Geld hasst, das weiss sogar ich. Und jemand, der sich damit beschäftigt den ganzen Tag, hat er auch nicht viel lieber.
Also, der Pfarrer würde jetzt glaube ich sagen, dass Gott nicht grundsätzlich etwas gegen Geld hat, aber gegen die Art und Weise, wie wir mit dem Geld umgehen.
Wie meinst du das?
Ja, denk, dass wir uns nur Sachen für uns selber kaufen. Kleider, Häuser, Autos. Ich meine, wann haben wir zum letzten Mal etwas gespendet? Haben wir überhaupt schon mal etwas gespendet?
Ja.
Wann?
Ja, nach dem Hochzeug doch mal. Da haben wir... ja, ich glaube schon, aber sicher bin ich auch nicht.
Eben, siehst du. Wir sind so geizig und extrem egoistisch.
Ich fasse mal zusammen. Ich habe keinen Job mehr. Die Banker wird niemand mehr einstellen. Und auf die göttliche Hilfe können wir auch verzichten, weil wir schlecht sind. Ich habe eine Idee. Komm, wir machen doch einen Deal mit dem da oben. Er besorgt mir einen Job oder gibt mir den alten wieder und wir zeigen uns erkenntlich.
Also, wie meinst du das?
Ja, zum Beispiel, indem wir den Kirchen Geld geben oder den armen Leuten helfen. Aber es müssen natürlich so richtig viel sein. So 1'000 Franken. Weil sonst funktioniert es nicht.
Also, ich glaube, der Pfarrer würde jetzt sagen, dass das keine so gute Idee ist. Mit Gott macht man kein Geschäft, würde er sagen.
Ach, was weiss der schon. Ja, und wenn man nicht nur versprechen, viel Geld zu geben, sondern auch in die Kirche gehen, das würde ihm doch auch passen, dem Herr Pfarrer.
Also, ich weiss nicht.
Ja, was jetzt? Es war deine Idee gewesen, zum Beten, machen wir es jetzt.
Ja, ich weiss nicht, was ich denken soll. Aber, also gut, ich bin dabei, aber also auf deine Verantwortung.
Meinst du, müssen wir abknüllen?
Ja, schade, kann es nicht.
Gott, bitte mach, dass ich meinen Job wieder rüberkomme.
Und wir versprechen, jeden Sonntag in die Kirche zu gehen?
Ja, also so viel wie möglich. Und wir werden viel Geld spenden, ganz viel Geld.
Amen.
Keine einfache Situation bei der Familie Hablützel. Der Job ist weg. Und mit dem Job platzen Träume und Sehnsüchte werden unerreichbar. So hat sich Herr Hablützel sein Leben bestimmt nicht vorgestellt. Ohne gut bezahlten Job beginnt sein scheinbar sicherer Boden zu wackeln. In dieser Wirtschaftskrise ist aber nicht nur sein Job ein Problem, sondern unser ganzes Finanzsystem ist am Wackeln. Es scheint alles wie ein Kartenhaus in sich zusammenzubrechen. Selbst die wenigen Fachleute, die vor einem Kollaps uns warnten, schon seit Jahren, sind überrascht über das Ausmaß dieser Krise. Sie haben düstere Zeiten vorhergesehen, aber nicht so düster, wie sie nun wirklich sind. Herr und Frau Hablützel sind mit ihrem Schicksal also nicht allein. Diese Wirtschaftskrise, die wir jetzt durchleben und ihren Höhepunkt vermutlich noch nicht erreicht hat, forderte schon viele Opfer. Menschen verloren ihre Sicherheiten, auf die sie sich verlassen hatten. In der Schweiz gibt es nicht wenige Leute, die ihr Leben lang gespart haben und das Geld angelegt, damit sie im Alter selbstständig bleiben, unabhängig. Das ist ja einer der höchsten Werte, Unabhängigkeit zu behalten, bis ins hohe Alter. Und das Resultat kennen wir. Es gibt einige Leute in der Schweiz, die haben wirklich praktisch alles verloren. bekommen nichts mehr. Haben Geld angelegt und dann heißt es, diese Institution ist bankrott gegangen, es gibt kein Geld mehr. Und das tut weh. Ein enormer Schock für die Betroffenen. Viele empfinden das als eine Demütigung. Sie wollten ihr Leben selbstständig bewältigen, von niemandem abhängig sein. Und nun müssen sie damit rechnen, dass sie unser Sozialsystem beanspruchen müssen, das glücklicherweise ja noch gut funktioniert. Statt den Kindern etwas zu hinterlassen, wird man selber abhängig. Vielleicht sogar von den eigenen Kindern. Nicht alle Menschen verkraften einen solchen Einbruch in ihrem Leben. Sie entfliehen und ihrer aussichtslosen Situation, ihrer Hoffnungslosigkeit, indem sie ihrem Leben ein Ende setzen. Russland erlebt in der Zeit eine Selbstmordwelle sondergleichen. Die Selbstmordrate in Russland ist eh eine der höchsten, aber eine Ärztin in Novosibirsk sagte, sie hatte an einem Tag 15 Selbstmordfälle. Das ist dreimal mehr als der Normalfall. Auch in anderen Ländern kann man das beobachten. Selbst in der Schweiz wählen Menschen den Tod, weil für sie alles so aussichtslos und zum Teil so demütigend ist. Das wird nur nicht so groß geschrieben, aber wenn man dem etwas nachgeht, ist man erstaunt, was da im Moment alles läuft. Da finde ich den Weg von Hablützels, die Hablützels gewählt haben, schon etwas besser. Sie versuchten es, vermutlich geprägt durch unsere christliche Tradition, sich an Gott zu wenden. Sie dachten, vielleicht hilft er ja, vielleicht hilft uns Gott, wenn wir beten und ihm das eine und andere versprechen. Und in der Bibel werden wir tatsächlich aufgefordert, dass wir in Notsituationen oder generell mit Sorgen zu ihm, zu Gott kommen können. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Wie ernst war das Wohl der Familie Hablützel? Das werden wir dann noch sehen, wie ernst für sie das war. Herr Hablützel ist offensichtlich ein Opfer der Wirtschaftskrise. Was sich jetzt in unserer Welt abspielt, kann an Dramatik schwer überboten werden. Täglich hören wir von Milliarden, die zur Rettung der Wirtschaft weltweit eingesetzt werden. Milliarden. Damit wir uns das etwas vorstellen können, möchte ich uns die Zahl noch einmal hier hinschreiben. 1 Milliarde sind tatsächlich 1.000 Millionen. Ich weiß nicht, vielleicht hat der eine oder andere von uns 1 Million auf der hohen Kante, vielleicht 2, vielleicht hat jemand 50 Millionen. 1.000 Millionen. Ist eine unvorstellbare Größe. Ich habe das heute Morgen noch schnell gerechnet. Wenn ich 40 Jahre arbeite, so ist ja ein Arbeitsleben, ist ungefähr 40 Jahre, rechnet man. Wenn ich 40 Jahre arbeite und 100.000 Franken im Jahr verdiene, was ich ja nicht verdiene, aber nehmen wir das mal an, ich verdiene 100.000 Franken, das ist kein schlechtes Gehalt, ist nicht ein Spitzengehalt, aber immerhin. 40 Jahre lang verdiene ich 100.000 Franken. Dann habe ich in meinem Leben, in meinem Arbeitsleben 4 Millionen Franken verdient. Das sind 0,4% einer Milliarde. 0,4%. Ich habe zuerst noch einen Rechnungsfehler gemacht, als ich das heute durchgelesen habe. Ich habe zuerst 4% geschrieben. Ich habe gesagt, nee, das kann doch nicht sein. 0,4%. Ich kann mit meinem Arbeitsleben nicht einmal, weil ich nicht mal 100.000 verdiene, kann ich nicht einmal 0,4% zu dieser Misere beitragen. 250 Leben bräuchte es für 1 Milliarde. Wenn ich in 40 Jahren, dann habe ich ja die Steuer noch nicht bezahlt. Das ist ja nicht Reingewinn, sondern das ist ja nur, dass ich meinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Ich habe keine Ahnung, woher die Regierungen plötzlich die vielen Milliarden hervorholen. Ich weiß nicht, ob ihr euch das auch schon mal gefragt habt. Da 100 Milliarden, 70 Milliarden, die anderen wollen 5 Milliarden, 10 Milliarden. Ich weiß nicht, woher das kommt. Und obwohl die Regierungen bemüht sind, das Schlimmste von dieser Krise abzuwenden, und das wäre der totale Kollaps unserer Wirtschaft, und wenn das passiert, dann hängen wir alle ziemlich böse drin. Wir sind viel verknüpfter mit der ganzen Wirtschaft, als wir denken. Und man bekommt trotz diesen Milliarden, die weltweit gesprochen werden, den Eindruck, dass man diese Krise nicht wirklich in den Griff bekommt. Natürlich, wenn die Regierungen nicht so gehandelt hätten, wie sie das getan haben bis jetzt, dann wäre es vermutlich noch viel schlimmer, dann würden wir das vielleicht auch in der Schweiz schon etwas mehr merken. Es ist immer noch offen, in welche Richtung es gehen wird, ob sich das in diesem Jahr langsam erholt, die einen meinen das, oder ob es sich verschlimmert. Wie die Dominosteine reißt einer den anderen mit. Das ist ein etwas beängstigender Effekt. Selbst wer glaubte, eigenständig zu sein, muss plötzlich realisieren, dass er in der Falllinie von anderen Steinen steht, die ihn einfach mitreißen. Nehmen wir mal das Beispiel dieses Dominoeffekts an der Automobilindustrie. Die Krise hat zur Folge, dass Leute weniger Autos kaufen, vor allem neue Autos. Und weil man nicht weiß, wie sich die Wirtschaft entwickelt, behält man das Geld lieber zurück. Ein Auto kann ich ja immer noch kaufen und verschulden will ich mich schon gar nicht, weil dann komme ich eventuell noch schlimmer in die Mühle. Also kaufe ich kein Auto. Die Autohersteller müssen ihre Produktion massiv zurückfahren. Saab in Schweden steht kurz vor dem Konkurs. Opel weiß auch nicht, wie es weitergeht, ob sie diese 5 Millionen bekommen von der Regierung oder nicht, oder ob sie schlussendlich auch noch Konkurs gehen. Der CEO von Honda, einer erfolgreichen Autoindustrie, Honda, sagt der CEO, ich kann keine Prognose mehr machen. Was wir jetzt erleben, haben wir noch nie erlebt und wir haben keine Ahnung, wohin das führt. Toyota, der weltgrößte Autohersteller, schreibt das erste Mal, glaube ich, sogar rote Zahlen. Das ist das Vorzeigeunternehmen in der Automobilindustrie, ist Toyota. Als ich das gehört habe, dann habe ich gedacht, so jetzt reißt es ziemliche Spuren, die ganze Geschichte. Werden weniger Autos produziert, braucht es weniger Arbeiter. Es wird Kurzarbeit eingeführt oder sogar Leute entlassen. VW entlässt im Moment 16.000 Arbeiter, die nicht fest angestellt sind, sondern über eine Temporärlösung. Die werden entlassen. 16.000. Ganze Fabrikationsorte sollen geschlossen werden. Ganze Modellreihen werden nicht mehr produziert. Dadurch werden die Menschen noch vorsichtiger und warten jetzt erst recht mit dem Kauf eines neuen Autos. Und natürlich wissen wir, dass es jetzt wichtig wäre, ein neues Auto zu kaufen. Also nicht, dass ihr jetzt danach herausgeht und denkt, so, jetzt kaufe ich ein Auto, aber das könnt ihr gerne machen. Weil unsere Wirtschaft dringend darauf angewiesen ist und weil wir alle von einer funktionierenden Wirtschaft profitieren. Wir haben oft, habe ich Leute gehört, die haben, weiß ich, wie über die Wirtschaftsbosse geschimpft, was die alles machen und nicht machen und was sie verdienen. Dabei rasieren wir oft gar nicht, wie wir selber in diesem Wirtschaftssystem hängen. Aber eben, der Nachbar, der hat mehr Geld, der soll jetzt ein Auto kaufen. Ich warte jetzt noch. In der Schweiz trifft uns die Entwicklung der Autoindustrie hart. Wir bauen zwar keine Autos, aber wir produzieren in der Schweiz viele Bauteile von Autos und vertreiben die weltweit. Es gibt kaum Autos, wo nicht Schweizer Produkte verarbeitet sind. Die Schweiz ist ein großer Zulieferer. Rieter, glaube ich, ist so eine Zulieferfirma, hat enorme Probleme. Weniger Autos, weniger Teile. Ein Stein reißt den anderen mit. Und die Zulieferer haben ja auch wieder Zulieferer. Und das ist Ein Stein reißt den anderen mit. Ich könnte hier noch zig Beispiele aufzeigen, wie alles zusammenhängt, auch an anderen Wirtschaftszweigen. Und je länger diese Steine fallen, je höher wird die Geschwindigkeit, mit dem sie fallen. Die Märkte brechen ein. Wer hätte gedacht, wie wackelig und verletzlich unser Wirtschaftssystem ist? Vor kurzer Zeit war unsere Wirtschaft noch blühend. Unsere Sicherheit steht aber, und das stellen wir jetzt fest, auf sehr, sehr wackeligen Beinen. Wenn das vor 2 Jahren jemand gesagt hätte, hätte man ihn belächelt und gesagt, ja, das sind immer die Schwarzseher und so, und das läuft doch alles gut. Ja, wenn es gut läuft, läuft es gut. Aber jetzt läuft es nicht mehr gut. Jemand hat von der Kernschmelze unseres Finanzsystems gesprochen. Und das ist gar nicht so ohne. Ich will ja nicht alles schlimm reden, und schlimmer als es ist, aber im Grunde weiß niemand wirklich, wie schlimm das es im Moment ist. Und wirklich niemand weiß, was für ein Ausmaß diese Krise noch nach sich ziehen wird. Jedenfalls werden auch Großinvestoren vorsichtiger. Sami Saviris, der in anderem hat ein Ferienresort baut, er hat glücklicherweise, kann er das mit Eigenkapital machen. Er drosselt sein Projekt, er wollte zuerst 6 Hotels bauen, jetzt baut er erst einmal 2 bis 3 Hotels. Und auch seine Projekte in Oman, in Ägypten und in Montenegro stellt er zurück. Er hat offenbar das, was die Bibel schon lang sagt, erkannt als Unternehmer, ein einziges schlechtes Geschäft und schon ist alles verloren. Wenn der Mann einen Sohn hat, kann er ihm nichts mehr vererben. Sami Saviris weiß, ein sehr reicher Mann, er weiß aber ein schlechtes Geschäft und ist alles weg. Andere Geschäftsleute waren nicht mehr in der Lage, ihre Investitionen zu drosseln. Sie verloren unvorstellbar viel Geld. Geld, das nicht einmal ihnen persönlich gehörte. Nicht wenige dieser Leute setzen aus Verzweiflung ihrem Leben ein Ende. Zum Beispiel Kirk Stefferson, ein 47-jähriger Investor, verheiratet, hat einen 8-jährigen Sohn, investiert in UBS-Aktien und verlor sage und schreibe 380 Millionen. 380 Millionen. Ich habe da nochmals eine Rechnung gemacht. Für diese 318 Millionen, wenn ich im Jahr 100.000 Franken verdiene, wie lange müsste ich arbeiten? Dreitausendachthundert Jahre. Dazu bräuchte ich 95 Leben. 95 Arbeitsleben. Das ist unglaublich, dieses Ausmaß. Dieser Mann war erschüttert. Das wollte er natürlich nicht, so hat er sich nichts vorgestellt. Und am Morgen, anstatt dass er zur Arbeit fuhr, fuhr er zu einem Bahnhof in London, parkte sein Auto, kletterte über das Geländer und warf sich vor einen Schnellzug. Der 74-jährige Großindustrielle und 5. reichste Mann in Deutschland, Adolf Merkle, stürzte sich ebenfalls vor einen Zug. Die Familie veröffentlichte daraufhin eine Erklärung. Die durch die Finanzkrise verursachte wirtschaftliche Notlage seiner Firma und die damit verbundenen Unsicherheiten der letzten Wochen sowie die Ohnmacht, nicht mehr handeln zu können, haben den leidenschaftlichen Familienunternehmer gebrochen und er hat sein Leben beendet. Er hat das nicht mehr verkraftet. Ein irischer Großbauunternehmer, der Multimillionär Patrick Rocca, verließ seine Villa im Schlafanzug und erschoss sich. Er hinterließ seine Frau mit 3 kleinen Kindern. Ich könnte hier noch weitere Beispiele aufführen. Ich habe noch weitere gefunden und das werden nicht die letzten sein, es werden Folgen, es werden Menschen verzweifeln an dem, was mit ihnen und mit ihrem Lebenswerk, mit den Sicherheiten, die sie aufgebaut haben, geschieht. In der Krise sind es nicht nur die Normalbürger, die es trifft, wie man das so oberflächlich dahin sagt. Von dieser Krise werden auch die Superreichen sehr hart getroffen. Vielleicht ist das ja erst der Anfang. Natürlich hoffen wir, dass der Fall dieser Dominosteine bald gestoppt wird. Wir hoffen es nicht für die Reichen, wenn wir ehrlich sind. Wir hoffen es für uns selbst. Aber wenn nicht? Wenn wir das nicht stoppen können, wenn die Regierungen mit den Milliarden, die sie jetzt die Löcher stopfen, wenn das ein Fass ohne Boden bleibt, irgendwo muss man das ja dann bezahlen können. Irgendwer muss ja die Milliarden dann noch bringen. Ich kann nicht viel beitragen. Nur 0,4% von einer, nicht einmal 0,4% mit meinem Leben. Je länger die Dominosteine fallen, je beängstigender wird es für uns. Das, was wir für ein sicher hielten, gibt uns plötzlich keinen Halt mehr. Wir dachten, dass wir sicher mit Reichtum und Wohl, dass wir Sicherheit mit Reichtum und Wohlstand schaffen können. Aber es geht nicht. Und wisst ihr, selbst wenn du keine Aktien und Obligationen gekauft hast, so bist du trotzdem Aktionär und Obligationär. Und dein Geld steckt irgendwo in Liegenschaften, ob sie rendieren oder nicht. Weil was denkst du, was macht die Bank, was macht die Pensionskasse, was macht die AHV mit dem Geld, das wir ihnen geben? Sie legen es an. In was? In Immobilien, in Aktien, in Obligationen. Und weiß ich, was für Fonds es ja gibt. Also wir hängen alle drin. Als ich noch jung war, also ein bisschen jünger, am Anfang meines Arbeitslebens, da hat man immer so gesagt, so stammtischmäßig, ja, du kannst jetzt einzahlen in die AHV und in die IV, in die Pensionskasse. Wenn du dann mal 65 bist, kannst du das vergessen, haben die eh kein Geld mehr. Ich weiß es jetzt nicht, ich hoffe, dass sie noch Geld haben. Ich nähere mich langsam diesem Alter. Aber die ganzen Umrechnungssätze für die Pensionskassen, die werden ja dauernd gestutzt. Das heißt, alle, die noch keine Pensionsgelder beziehen, die werden weniger bekommen, als sie noch vor 10 Jahren bekommen hätten. Und wenn das so weitergeht, die Pensionskassen, die können auch nicht Geld vermehren. Die müssen das auch irgendwo anlegen. So können wir eigentlich der Bibel recht geben, wo es heißt, ein Mensch, der sich auf seinen Reichtum verlässt, kommt zu Fall. Es hält nicht der Reichtum, nicht einmal der Reichsten. Wenn wir das sehen, was sich jetzt in unserer Welt abspielt, können wir Jesus verstehen, der sagt, sammelt euch, Entschuldigung, jetzt habe ich den da offenbar vergessen, sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Das sagt Jesus. Damit macht er deutlich, wie zerbrechlich all das ist, was wir als sicher erachten. Dass es so weit gekommen ist, hat mit jedem von uns zu tun. Obwohl wir immer gerne auf die anderen zeigen, wir sind ja Helden damit, die Schuld zu verschieben. Die anderen sind immer die Bösen. Natürlich ist es unfassbar, wie rücksichtslos Geld gemacht wurde und Geld gemacht wird. Ein Investor sagte ohne irgendwelche Scham, ganz selbstverständlich, ich glaube nicht, dass ein Investor verantwortlich ist für die Ethik, für die Verschmutzung oder das, was eine Firma verursacht, in die er investiert. Das ist nicht seine Aufgabe. Seine Aufgabe ist zu investieren und Geld für seine Klienten zu verdienen. Das ist das oberste Prinzip, ob da Kinder missbraucht werden mit Kinderarbeit, ob die Umwelt verschmutzt wird, ob jenes oder dies geht, ist egal, ich muss Geld machen. Das ist schon sehr bedenklich. Aber leben und denken wir denn wirklich so ganz anders? Hand aufs Herz. Warum kaufen Leute Aktien und Obligationen? Sie möchten mehr Geld verdienen, als sie auf ihrem Sparheft bekommen würden. Warum investieren sie in Fonds, die hohe Renditen versprechen? Weil sie noch mehr Geld verdienen möchten. Was haben denn uns alle die erzählt, die im Land herumgereist sind? Vielleicht hat es auch solche unter uns, und ich will Ihnen nicht zu nahe treten, aber was ist das Hauptargument der Leute, die mit Leuten sprachen und gesagt haben, ihr habt jetzt 50.000 oder 100.000 Franken auf der hohen Kante, wollt ihr wirklich dieses Geld der Bank anvertrauen, wollt ihr nicht selber investieren und das verdienen, was die Bank verdient? Und so haben Hunderte und Tausende die Ersparnisse, die sie auf der Bank hatten, umgewandelt in Fonds und Obligationen, und jetzt ist alles eingekracht. Denn sie wollten die Rendite, die die Bank macht, selber machen. Und haben dabei vergessen, dass sie auch das Risiko selber tragen, das die Bank eben auch trägt. Und heute wissen wir, was es heißt, ein Risiko zu tragen. Wir haben den Grundsatz vergessen, je höher die Rendite, desto größer das Risiko. Ich war immer skeptisch, wenn jemand gesagt hat, ich habe 10% Gewinn. Ich habe mir immer vorgestellt, wie kann man das machen? Das kann doch nicht mit rechten Dingen zugehen. 10%! Stellt euch vor, ich lege 10.000 Franken an, ein Jahr später habe ich 1.000 Franken, ohne einen Finger bewegt zu haben. Das ist doch nicht normal. Das müssen doch hohe Risiken sein, und das wusste jeder. Das ist ein Grundsatz in der ganzen Finanzwelt, ist je mehr Rendite, je mehr Risiko. Sind wir uns selber doch nicht eben doch am nächsten? Schauen wir doch nicht zuerst, dass es uns darauf, dass es uns gut geht, egal was drumherum geschieht? Wenn wir eine Lohnerhöhung bekommen, sagen wir dann unserem Chef, nein, nein, das ist nicht nötig. Ich kann gut leben mit dem, was du mir bezahlst. Oder gehen wir zum Chef, obwohl wir eigentlich genug haben, wir können die Hypothek abzahlen, wir können alles machen, aber wir finden, jetzt muss er mir mehr geben, und wir werden vorstellen und sagen, du, ich möchte ein bisschen mehr Lohn. Das kann man gut machen, ich habe nichts dagegen. Oder wer von uns hat schon die Gratifikation oder den Bonus dem Chef zurückgebracht und gesagt, du, ist nett, dass du mir das geben willst, aber du, mir geht's gut und ich bin glücklich. Investier das in deine Firma. Man kann leicht immer mit den Fingern auf die anderen zeigen und vor allem auf die, die reicher sind als wir. Aber sind wir denn so selbstlos, dass wir sagen, wir lassen uns genügen mit dem, dass wir genug zum Leben haben, dass es uns gut geht? Oder sind wir nicht genauso auf Rendite aus, einfach auf einem anderen Niveau? Statt mit den Fingern auf die anderen zu zeigen, tun wir gut daran, wenn wir zuerst einmal auf uns selbst schauen. Bevor wir nicht selber uns Rechenschaft über unsere eigene Einstellung zum Geld gegeben haben, dürfen wir nicht einfach auf andere zeigen. Paulus sagt sogar, die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenkliche Böse hervorwächst. Das ist ein Satz, über den man lange nachdenken sollte und etwas die Geschichte und unsere Zeit und diesem Aspekt zu sehen, und dann werden wir sehen, wie wahr das ist. Ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen. Es war einmal ein König. Er war der Herrscher über ein kleines Land mit 15.000 Familien, das Fürstentum Uvilandia. Das waren alles Weinbauern. Da hatten viele Weinberge, ein ausgezeichneter Wein, und die Familien lebten von den Erträgen. Sie konnten recht und gut leben, ab und zu noch sich etwas Besonderes leisten. Sie konnten die Steuern bezahlen, sie konnten vielleicht ab und zu mal einen Urlaub machen und so. Es ging ihnen eigentlich recht gut. Und der König machte sich Gedanken über die Finanzen seines Landes und er wollte eigentlich nicht unbedingt seine Leute so stark steuerlich belasten. Das beschäftigte ihn und dann hat er sich entschlossen, er wird die Steuern abschaffen. Die Leute müssen keine Steuern mehr bezahlen. Es gibt ja auf der Welt auch Länder, wo die Leute keine Steuern zahlen müssen. Und bei uns muss man das ja noch. Aber da wollte er das abschaffen. Und eines Tages hatte er diese grandiose Idee, dass er sagte dem Volk, ich schaffe jetzt die Steuern ab. Das Einzige, was ich von euch erwarte, ist, dass ihr jedes Jahr zu einer bestimmten Zeit zu mir kommt in den Palast und jeder bringt einen Liter Wein seines besten Weines. Dann füllen wir ein Fass mit 15.000 Liter, das ist dann eher ein größeres Fass, und dann werde ich durch den Verkauf dieses Weines, werde ich dann den Haushalt vom Königshof und des Landes bestreiten. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, das war eine helle Begeisterung im Volk. Die waren alle happy, auf allen Straßen lobte man diesen König. Man beglückwünschte sich, so einen wunderbaren König zu haben. In den Familien wurden Loblieder auf ihn gesungen. Man war einfach restlos happy. Nur einen Liter Wein musste man bringen. Und dann kam tatsächlich dieser Tag der Beitragszahlung. Man hat ein großes Fass gebaut, dass diese 15.000 Liter dort drin Platz hatten. Die Leute sind gekommen mit ihren Krügen, sind die Leiter hochgestiegen, haben das reingelassen, die andere Leiter wieder runter. Und als sie runter waren, haben sie noch einen Orden bekommen. Das war quasi dann, dass sie eben das ihren Beitrag geleistet haben, war dann sichtbar. Und dann war das Fass voll mit 15.000 Liter bestem Wein. Und die Leute waren glücklich, das war ein Riesenfest. Und gegen Abend dachte der König, ich kann meinem Volk nicht besser Ehre und Dankbarkeit erweisen, indem dass ich vor ihren Augen den ersten Schluck dieses hervorragenden Weines trinke und ihnen so praktisch Danke sage. Und so wurde ein Kelch gebracht, so natürlich ein Erbstück aus dem Königsreich, und dann ging ein Diener, füllte den Wein ein und der König hob ihn so hoch. Und das Volk jubelte, die waren begeistert. Er hält ihn hoch, denkt, sieht etwas komisch aus, ein bisschen hell für Wein. Nimmt ihn zum Mund, schmeckt, er war ja ein Weinkenner, kein Bucke, nichts. Nimmt einen Schluck, kein Gu, nichts. Das ist ein bisschen irritiert, hat nochmal einen Diener geschickt, er soll ihm nochmals ein Glas bringen, nochmals eins. Es war immer dasselbe und dann beim dritten Mal oder vierten Mal ging er selber ein Glas zu füllen und es war immer noch derselbe Effekt. Und so holte er seine Wissenschaftler, die sollten das untersuchen und die haben festgestellt, das ist reines Wasser. Dann hat der König seine Weisen und Gelehrten geholt und gesagt, so erklär mir mal, wie das gehen kann, wie das möglich ist, ob da irgendwie ein Stoff eine Verwandlung bewirkt hat oder was war dann der Grund? Also das kann doch nicht sein, dass wir 15.000 Liter Wasser da drin haben. Die haben das untersucht und dann kam dann einer dieser Weisen, der Staatsminister, sagte, Wunder, Beschwörung, Alchemie, nichts dergleichen. Mein Herr, nichts davon ist geschehen. Eure Untertanen sind Menschen, Majestät. Das ist alles. Ja, was Menschen, meint der König. Klar, ich weiß ja schon, dass es Menschen sind. Aber was meinst du denn mit König? Dass sie Menschen sind? Dann sagt er, nehmen wir mal den Juan. Der Juan, der hat den besten Wein unseres Landes. Als er heute Morgen diesen Wein bringen sollte, dachte er zu Hause, ach, was will ich Wein bringen? Es reicht doch, wenn ich einen Liter Wasser bringe. Dann kann ich den reinschütten. Wer merkt schon, dass ich Wasser reinschütte, wenn die anderen 14.999 Wein hineinschütten? Der beste Weinkenner wird das nicht erkennen. Ich nehme doch Wasser mit, ich verkaufe meinen Wein lieber. Und so nahm der Juan Wasser mit. Und das hätte auch niemand bemerkt. Wäre da nicht ein Detail gewesen, ein winziges Detail, Majestät, sagt der Staatsminister. So wie ich wann, haben es alle gemacht. So wie ich wann, haben es alle gemacht. Das ist das Problem. Wir haben alle irgendwie unseren Beitrag zu dieser Krise geleistet. Wir haben alle profitiert, wo wir profitieren können. Wie wir denken, zeigt mir die Frage, die jetzt bezüglich der Steuererklärung gestellt wird. Ich kann das manchmal fast nicht lesen. Da steht doch breit in der Zeitung, kann man die Kursverluste an der Börse bei der Steuer abziehen? Da bekomme ich fast Schübe. Hat denn jemand gefragt, ob ich den Kapitalgewinn bei den Steuern versteuern dürfte? Da wusste jeder, dass er Kapitalgewinn nicht versteuern muss, den er macht an der Börse, sondern nur die Erträge. Aber jetzt, wo alles einbricht, jetzt fragt man, ob man das jetzt noch abziehen darf. So sind wir. Das ist verrückt. Wir bringen lieber Wasser als Wein. Wir behalten den Wein lieber selber. Wie kommen wir sicher durch diese Wirtschaftskrise? Oder anders gefragt, wie können wir in dieser schwierigen Zeit Geborgenheit und Orientierung bekommen? Wir erfahren Sicherheit, Geborgenheit und Orientierung durch einen Perspektivenwechsel. Es geht darum, dass wir unsere Grundwerte ändern. Krisen können das auslösen. Das beobachten wir bei Menschen, die durch ein Wunder dem Tod entronnen sind. Viele Menschen, die das erlebten, erzählen, wie sie ihr Leben nachher veränderten. Wie Dinge unwichtig wurden, die ihnen vorher wichtig schienen. Und anders wurde bedeutungsvoll, das sie bis anhin missachtet hatten. Wenn wir zu einer befreienden Perspektive finden, werden wir durch die schwierigen Zeiten unseres Lebens Sicherheit und Geborgenheit erleben. Diese Perspektive entdecken wir, wenn wir begreifen, dass das, was wir hier erleben und leben, lediglich ein Teil unseres gesamten Lebens ist. Wenn wir entdecken, dass es einen Reichtum gibt, der nie vergehen wird. Jesus sagt, sammelt euch Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch kein Dieb einbrechen und stehlen. Da gibt es also etwas, was beständigen Wert hat, was nicht der Börse unterworfen ist, keine Kursschwankungen unterliegt, sondern das einfach sicher ist. Sicher Schätze im Himmel. Und was für Schätze sind denn das? Paulus schreibt in einem Brief an die Römer, denn im Reich Gottes geht es nicht um Fragen des Essens und Trinkens, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt, Gerechtigkeit, Friede und Freude. Gerechtigkeit, Friede und Freude ist das, nach dem wir uns zutiefst sehnen. Das können wir erleben, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Das ist kein langweiliges Leben, wie viele vermuten, sondern ein Leben mit Zukunft und Hoffnung. Das ist der größte Blödsinn, den man immer wieder so erzählt, dass ein Leben mit Gott langweilig sei. Unattraktiv. Stimmt nicht. Wer in der Verbindung mit Gott, dem Schöpfer, lebt, der sammelt automatisch Schätze im Himmel. Schätze, die bleiben. Und wer mit Jesus unterwegs ist, der erlebt, dass er durch schwierige Zeiten hindurch, selbst wenn er seinen ganzen Besitz verliert. Und das haben schon viele, die auch Jesus nachfolgen, erlebt, dass sie von Gott getragen sind. Wie ein Vater, der sein Kind durch eine gefährliche Schlucht sicher ans Ziel bringt, so wird Jesus jeden, der ihm vertraut, ans Ziel bringen. Garantiert. Jesus verspricht nämlich seinen Nachfolgern: Ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Oder wie es in einem der bekanntesten Psalmen heißt: Und muss ich auch durch finsteres Tal. Und Jesus nachfolgen heißt nicht, dass es keine finsteren Täler gibt. Und muss ich auch durchs finstere Tal, ich fürchte kein Unheil. Du, Herr, bist ja bei mir. Du schützt mich und du führst mich. Das macht mir Mut. Das ist eine unbeschreibliche Geborgenheit, die ein Mensch bekommen kann. Eine Geborgenheit in der Verbindung, in der Beziehung zu Gott. Wir wären nicht die ersten Menschen in der Menschheitsgeschichte, die sehr reich waren und alles verlieren. Und wir werden auch nicht die letzten Menschen sein, die erfahren, dass sie durch diese Not hindurch von Gott getragen werden. Dass sie Geborgenheit erfahren durchs Chaos hindurch. Aber schauen wir doch nochmals, wie es unserer Familie Hablützel geht, ob das Gebet gewirkt, genützt hat. Schauen wir mal, was da passiert.
Franken kommst jetzt mehr im Monat über. Hey, mega cool. Hey, komm ich jetzt ein Töffel über?
Was?
Komm ich ein Töffel über?
Zeig mir den Brief mal. Freuen wir uns, Ihnen mitteilen zu können, aufgrund sehr guter Leistungen. Gehaltserhöhungen hoffen auf eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit.
Was, du bist gar nicht entlassen worden? Ja, hast du den Brief nicht einmal aufgemacht?
Ja, ich bin sicher gewesen, dass es eine Kündigung ist. Die haben es gestern nämlich von der Bank aus alle verschickt. Und jetzt so etwas? Ich glaube, ich spinne!
So lässig, Mann. Cool. Nicht entlang.
Was ist jetzt mit meinem Töffli?
Und ich habe mich von dir zu einem Gebet hier reissen lassen. Und zu einem irrsinnigen Versprechen in die Kirche zu gehen.
Ja, aber wir müssen es trotzdem halten.
So ein Kappis? Ja, sicher nicht. Ich bin hier entlassen worden. Also ist unser Versprechen auch ungültig. Und überhaupt, wie werden wir unsere Ferien zahlen? Die 2 Monate Malediven, die wir bald antreten. Oder?
Stimmt.
Hey, was ist jetzt mit deinem Töffel? Sorry.
Offensichtlich bewegte das Gebet dieser Familie gar nichts. Gott war für sie in dieser Situation eine Art Wunscherfüllungsautomat. Eigentlich wollten sie gar nicht mit Gott leben. Gott interessierte sie nicht wirklich. Sie wollten nur, dass er ihnen aus der Patsche hilft. Dafür waren sie sogar bereit, einige Versprechen für ein religiöseres Leben zu machen. Die Kirche zu gehen, etwas zu spenden. Wenn das nicht funktionierte, wie sie sich das vorstellten, konnten sie Gott dann anklagen? Hätten sie Gott anklagen können und die geistreiche Frage stellen: Warum lässt Gott das zu? Oder? Jetzt hat er uns nicht geholfen. Warum lässt er das zu? So hätten sie sich einmal mehr bewiesen, dass das mit Gott gar nicht wirklich klappt. Und durch ein für sie glückliches Missverständnis verwandelte sich ihr Unglück in Glück. Deshalb brauchen sie Gott nicht mehr. Jetzt haben sie das Geld wieder. Jetzt können sie in die Malediven. Jetzt können sie, du bekommst dann dein TÜV. Herr Hablützel, gell? Was musst du denn noch machen? Jetzt haben sie das. Jetzt können sie sich das, was sie für Glück halten, sich selber schaffen. Sie brauchen Gott nicht mehr. Gott kommt ihnen dabei scheinbar in die Quere. Gott ist eben kein Wunschautomat, den wir nach Belieben in Betrieb nehmen können. Ah, jetzt haben wir eine Not, stecken wir ein diesen Wunschautomaten und jetzt geht's los. Gott, komm, das und das brauchen wir. Und wenn du das nicht machst, dann glaube ich nicht, dass es dich gibt. Und dann sage ich allen in der Welt, warum lässt Gott das zu? Dann wissen die nämlich nichts mehr zu sagen. Gott möchte aber mehr. Er möchte mit uns Gemeinschaft pflegen. Er möchte uns von unserem Grundproblem, von unserer unbändigen Gier erlösen, die ein Ausdruck unserer Sünde ist, was wiederum seinen Ursprung darin hat, dass wir ohne Gott leben wollen. Damit das möglich wird, hat sich Jesus für uns kreuzigen lassen. Paulus schreibt nach Rom: Der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod, aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Es geht hier also um viel mehr, als Gott in einer Notlage zu zitieren und ihn zu einem religiösen, mit unseren religiösen Praktiken erpressen zu wollen. Gott möchte viel fundamentaler und attraktiver in unserem Leben sein. Er will mit uns unterwegs sein, eben wie ein Vater mit seinem Kind. Jesus sagt: Wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Gott will mit dir leben. Das ist etwas ganz Gewaltiges. Er ist kein Erfüllungsautomat. Er will nicht von uns einfach zitiert werden, sondern er will Gemeinschaft mit dir und mir. Er will mit uns und in uns leben. Und so verliert die Wirtschaftskrise an eine beängstigende Dimension, weil ein viel größerer mit uns unterwegs ist. Einer, der über dieser ganzen Krise steht. Einer, der in mein Leben einen Wert hineinlegt, der unzerstörbar ist, der eben über diese Welt hinausgeht. Das wünsche ich jedem von uns, dass wir das erleben, wenn du das nicht schon erlebt hast, dass Gott in dir wohnt und dass du endlich mal diesen Gott, der du nur herzitierst, wenn du in Not bist und nachher ihn anklagst, weil er dir nicht so geholfen hat, wie du dir vorstellst, das ist nicht der lebendige Gott. Das ist deine Vorstellung und deine Art, mit Gott umzugehen. Aber Gott will viel mehr und viel attraktiver in deinem Leben sein. Er möchte mit dir leben. Und das kann man mit einem kurzen Gebet, kann man Jesus so in sein Leben einladen. Das wünsche ich euch. Dass ihr, egal wie uns die Wirtschaftskrise trifft, wie gesagt, ich bin froh, wenn sie glimpflich abläuft, auch wegen mir selber und wegen meiner Familie. Aber wenn nicht, wenn alles zerbricht, was bleibt? Gott bleibt in seiner Größe. Und Gott wird mir auch durch diese Krise hindurch Geborgenheit schenken. Das wünsche ich jedem von uns, ich bete. Ja, Vater, du siehst, wie wir in einer weltweiten Krise stecken. Und andere Länder, die hat es schon viel härter getroffen. Uns geht es noch gut, unsere Bankkonten sind viele noch gut gefüllt. Aber wir sehen, wie verletzlich unser Finanz- und Wirtschaftssystem ist. Viel verletzlicher, als wir das wahrhaben wollten. Und ich bitte dich, dass wir aus dieser Krise lernen, dass wir begreifen, dass Wohlstand nicht wirklich Sicherheit und Geborgenheit schaffen kann. Und dass wir sehen, dass du Sicherheit und Geborgenheit schenkst durch den Glauben an deinen Sohn Jesus Christus.